Flo und ich haben uns nicht abgesprochen, aber ich fange jetzt gleich auch mit Fußball an. Anscheinend scheint dieser Sport im Menschen was hervorzubringen, was so die Hitzköpfe, da nicht die beste Seite. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich war mal Schiedsrichter. So, glaube ich, 7 oder 8 Jahre habe ich gepfiffen, so richtig im Trikot und so, bei offiziellen Spielen, ganz nett. Und der schlimmste Ort, da ist der Jugendfußball. Also für mich waren die Spiele der C- oder B-Jugend, der B-Jugend ging schon mit C-Jugend, das sind so die 14-, 15-Jährigen. Das war immer viel schlimmer, als die Herrenspiele zu pfeifen. Jetzt nicht wegen der Spieler, sondern wegen der betrunkenen Väter am Spielfeldrand. Diese Väter, ne, wie gesagt, meist schon leicht alkoholisiert, die sind mit einem Übermaß an Fußball-Sachverstand gesegnet und sind auch bereit, jederzeit und jedem diesem auch teilhaben zu lassen. Ja, und jedem zu sagen, wie es denn eigentlich richtig geht. Als erstes werden dann die gegnerischen Spieler angemeckert, dann der Schiedsrichter, dann die eigenen Spieler, die gegnerischen Eltern, dann wieder der Schiedsrichter. Ja, und dann mutieren freundliche Menschen zu wahnsinnigen Furien. Da kann alles an Temperament zum Vorschein kommen, was so in Männern steckt. Wirklich amüsant, wenn man nicht gerade der Schiedsrichter ist. Ja, und da merkt es wieder bei den Beispielen vom Flo und bei mir, diese böse, böse Welt mit ihren Götzen wie dem Fußball, ja, der nur das Schlechte im Menschen hervorbringt. Wie gut, dass es das im Reich Gottes nicht gibt, ja. Dass da bei uns Christen sowas nicht passieren kann. Wenn ihr das denkt, dann habt ihr noch nie auf einer christlichen Familienfreizeit ein Geländespiel mitgemacht. Ich fahre jedes Jahr im Sommer nach Marburg auf eine solche Familienfreizeit. Und da gibt es jedes Jahr ein solches Geländespiel, wo alle Familienmitglieder gemeinsam in Teams im Wald gegen andere Familien spielen. Eine wirklich nette Sache, aber bei manchen Teilnehmern, und da meine ich explizit nicht die Kinder, sondern die Väter, da gehen regelmäßig die Pferde mit ihnen durch. Da wird geschummelt, gepöbelt, die Regeln ganz weit ausgedehnt. Da wird geschrien, geschwitzt, die Kinder angetrieben, diskutiert mit den Mitarbeitern, lamentiert über die Ungerechtigkeit. Und wenn ich diese Väter nicht vorher schon als liebevolle Väter, als hingegebene Nachfolger Jesu kennen würde, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es fast alles Pastoren sind. Ja? Also, holla die Waldfee. Solche Spiele, die scheinen so das Tier im Manne hervorzurufen. Manche Familien haben sich schon einen so legendären Ruf erworben, der wird von Studentengeneration weitergegeben. Da heißt immer, pass auf, die Familie musst du aufpassen, die drehen immer durch. Familie Kemper ist das natürlich nicht, ja, ganz klar. Wir sind immer total ruhig und besonnen. Glaubt ihr nicht, oder was? Hey. Ja. Warum erzähle ich euch das? Weil mir diese Leidenschaft in unserem Glaubensleben manchmal fehlt. Klar, beim Geländespiel ist es witzig, ja, und auch ein bisschen peinlich, wenn sich jemand so aufführt. Und ich brauche auch niemanden, der hier im Gottesdienst vor lauter Leidenschaft rumbrüllt und geifernd mit mir während der Predigt den Inhalt diskutieren möchte. Brauche ich nicht. Aber wir Christen, wir sind doch manchmal ziemlich weichgespült, oder? Wir sind nett, wir sind freundlich, wir lächeln und lachen sogar manchmal. Ha, super. Aber wirklich Temperament zu zeigen, ist eher selten. Vielleicht sogar ein bisschen verpönt. Und natürlich, es liegt auch am jeweils persönlichen Temperament, mit an der Persönlichkeit. Ja? Jemand, der eher ein ruhigerer Naturell ist, der wird hier nicht aus sich herausgehen, keine Frage. Aber auf der anderen Seite kann es ja nicht sein, dass Menschen erstmal ihr heißes Blut zähmen müssen, bevor sie hier bei uns reinpassen. Vielleicht auch ein Grund, warum wir so wenig Männer erreichen in unseren Gemeinden. Warum vor allem eher gerne die Frauen kommen. Gott stellt sich in der Bibel immer wieder als ein brennendes Feuer, als ein leidenschaftlicher Gott dar. Und er beruft sich eben auch Menschen, die leidenschaftlich und mitunter auch so ein bisschen laut mit ihm unterwegs sind. Und wir schauen uns heute in der Predigt mal den Prototypen für den Heißsporn Gottes an. Petrus, das ist so der Last Action Hero im Neuen Testament. Und ich möchte mal schauen, was wir von so einem Hitzkopf lernen können, welche Stärken wir uns da abschauen können und wie Gott auch mit den Schwächen von solchen Menschen umgeht. Bei den letzten Themenpredigten hatte ich nicht das Problem, dass ich zu viel Material hatte. Bei Thomas und bei Stephanus gab es nur 2 Geschichten, wo die überhaupt vorgekommen sind. Hiob hatte ein ganzes Buch, okay, aber war auch überschaubar. Bei Elia waren es 5 Geschichten mit einem Lebensthema, alles gut zu handeln. Bei Petrus sieht das anders aus. Ja, da haben wir eine ganze Menge. Der bekannteste Jünger, der sowohl zur irdischen Zeit Jesu als auch danach eine wirklich tragende Rolle gespielt hat. Und damit haben wir genug Material, um zu schauen, warum dieser Mann zum Vorbild taugt. Ich habe ein paar Geschichten dabei, die ich euch heute erzählen will, um ein Bild von diesem Mann zu zeichnen und zu gucken, wie Gott mit ihm handelt. Lasst uns starten. Petrus, der war vieles. Der war leidenschaftlich, der war impulsiv, spontan, hingegeben. Der war ein echter Heißsporn. Und ich möchte euch diese Seite von Petrus jetzt mit drei kurzen Episoden seines Lebens vor Augen führen und da immer so einen kleinen Verweis schon mal auf unser Leben geben. Die erste, das ist die bekannte Geschichte, in der Jesus Petrus aufs Wasser ruft und er auch wirklich aus dem Boot aussteigt. Ihr findet die Geschichte in Matthäus 14 bei Gemeinde liest Bibel am 15. Januar. Die Jünger sind im Boot auf dem See in Genezareth. Jesus ist am Ufer geblieben, um zu beten. Und dann geht einiges schief bei den Jüngern. Es kommt ein Sturm auf. Sie kommen in Seenot. Und nicht genug, dann fängt es auch noch an zu spuken. Ja, ein Gespenst erscheint auf einmal auf dem See. Irgendwann merken sie, okay, doch kein Gespenst, ist dann doch Jesus, der da kommt. Trotzdem wird den Jüngern Angst und Bange. Und dann auftritt Petrus. Herr, wenn du das bist, dann sag, dass ich aus dem Boot steigen soll und ich mach das. Erste Anmerkung, wie krass ist der denn? Ja, also nicht Jesus kommt auf die Idee, sondern er selbst kommt auf die Idee. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, sowas von Jesus zu fordern. Aber gut, Jesus tut es und sagt, alles klar, komm her. Und Petrus steigt aus, mitten im Sturm, mitten auf dem See. Und liebe Leute, der war Fischer. Der ist schon öfter auf den See gefahren. Der weiß, was passiert, wenn man beim Sturm aus dem Boot steigt. Man geht unter. Das war ihm sehr wohl bewusst. Und er macht es trotzdem, weil er weiß, wenn Jesus ihn ruft, dann kann er gehen, egal wie die Umstände sind. Er steigt also aus und es funktioniert. Das Wasser trägt ihn. Was für eine Erfahrung. Gut, wie die Geschichte weitergeht, wissen wir auch. Petrus wird sich bewusst, was er da gerade tut. Und fängt an zu sinken. Jesus zieht ihn wieder raus und schon ist die Rede vom zweifelnden Petrus geboren. Aber hallo, die anderen Jünger sind sitzen geblieben. Der ist ausgestiegen. Was für ein Hammer. Heißsporne trauen sich Dinge zu, die unmöglich sind, wenn Jesus es ihnen zutraut. Wie sieht es bei uns aus? Trauen wir uns Dinge, traust du dir Dinge in deinem Leben, wo du denkst, es ist unmöglich, das geht nicht? Trauen wir uns als Gemeinde Dinge, wo wir denken, nee, das können wir nicht, weil wir wissen, dass Jesus da ist. Schaut euch diese Gemeinde an, schaut euch die Menschen um euch herum an, schaut euch dieses Haus an. Wer hätte davon vor 25 Jahren zu träumen gewagt, dass sowas hier entwickeln könnte? Wir sind ausgestiegen, weil Jesus uns gerufen hat. Und lasst uns weiter so mutig sein. Lasst uns Petrus hier als Vorbild nehmen. Die zweite Geschichte ist unmittelbar vor der Kreuzigung, steht in Johannes 18, wieder kleiner Werbeblock, bei Gemeinde liest Bibel, dauert noch ein bisschen, am 13. April ist sie dran. Petrus ist mit den anderen Jüngern im Garten Gethsemane, er betet, die Jünger pennen immer wieder ein. Dann kommt Judas mit den Soldaten, er verrät Jesus und die Jünger stehen da und gucken ziemlich blöd aus der Wäsche und tun eigentlich gar nichts, bis auf Petrus. Der schnappt sich sein Schwert und geht auf den Erstbesten der Knechte des Hohepriesters los. Er schwingt sein Schwert und haut Malchus, so heißt der Kerl, das Ohr ab. Damit zeigt sich zunächst, Fischer können nicht mit Schwertern umgehen. Ich bin mir sehr sicher, Petrus wollte den Kerl weder rasieren noch ihm ein Ohr abhauen. Der wollte den spalten. Links und rechts, Mal und Jus, ja, mittendurch. Das war das Ziel. Er wollte Jesus verteidigen mit allem, was er hatte und wie er es nur konnte. Und auch Gewalt war ihm da recht. Jesus geht dazwischen, heilt Malchus und weist Petrus zurecht. Aber wieder ist es Petrus, der mehr als aktiv wird, der sich einsetzt, der alles für seinen Herrn gibt, wenn auch sehr impulsiv. Jetzt müssen wir bei der Übertragung dieser Geschichte auf unser Leben vorsichtig sein. Ja, da den Aufruf zur Gewalt, Jesus zu verteidigen mit dem Schwert, daraus abzuleiten, wäre wahrscheinlich nicht ganz so günstig. Jesus ortet das ja auch ein, dass Petrus es lassen soll. Manche Christen schließen auch aus dieser Geschichte, dass wir Jesus schützen müssen, ihn verteidigen müssen, dass wir was tun müssen, wenn er angegriffen wird, wenn auch nicht mit Gewalt. Auch das finde ich schwierig. Auch das widerspricht der Reaktion Jesu. Ja, er sagt, soll ich nicht den Kelch trinken, den mein Vater mir gegeben hat? Und auch das Verhalten der Apostel, was wir dann in der Apostelgeschichte jetzt gerade entdecken, widerspricht dem. Wie kann uns Petrus also hier zum Vorbild werden? Sicherlich darin, dass er leidenschaftlich für seinen Herrn ist. Dass es ihm wehtut, ihn gefangen zu sehen. Dass er es nicht aushält, ihm nicht helfen zu können. Dass er es nicht zulassen will, dass seine Ehre beschmutzt wird. Wie geht's uns da? Ganz ehrlich, ich habe ganz wenig Probleme damit, wenn unsere Regierung Gesetze erlässt, die meinem Glauben oder meinen ethischen Wertvorstellungen widersprechen. Denke ich mir, ja, sollen sie halt machen. Wo ich mehr Probleme bekomme, ist, wenn man meinen Jesus beleidigt. Wenn man ihn klein macht, wenn man sich über ihn lustig macht. Lügen über ihn verbreitet. Und dann will ich aufstehen. Nicht mit dem Schwert, aber genauso entschlossen und genauso leidenschaftlich und sagen, nee, mein Jesus ist anders. Anders, als du gerade sagst. Die dritte Geschichte, die finde ich ja persönlich am schönsten. Findet es in Johannes 21. Es ist nach der Auferstehung, Jesus erscheint seinen Jüngern immer mal wieder, aber er bleibt nicht dauerhaft bei ihnen. Und die Jünger, die sind so beieinander, Jesus ist gerade nicht da, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Oh, machen wir halt das, was wir können, fahren wir mal raus und fischen mal ein bisschen, setzen sich ins Boot, fahren auf den See raus. Ein für die Jünger unbekannter Mann steht am Ufer und bittet um etwas zu essen. Aber die Jünger haben noch nichts gefangen. Dann sagt der Mann, na dann werf die Netze doch mal auf der rechten Seite aus. Alles klar, machen wir halt andere Seite, Netze raus und wumm, auf einmal platzen die Netze fast vor Fischen. Da macht's bei den Jüngern Klick. Moment, die Situation hatten wir doch schon mal mit vollen Netzen und so. Und sie schnallen, da ist Jesus. Vollgas ans Ufer und Petrus hält es nicht aus. Man hat damals im Lendenschurz gefischt, da konnte man niemandem gegenübertreten, also wirft er sich das Gewand über, er zieht sich an und springt ins Wasser und krault ans Ufer. Was für ein Blödsinn. Ja, was gewinnt er denn da? Lassen wir es mal eine Minute sein, die er eher da ist. Und dann ist er klatschnass, muss sich erstmal umziehen und abtrocknen, während seine anderen Kollegen trocken und so sich schon mal mit Jesus unterhalten können. Es geht nicht darum, dass die Aktion sinnlos ist, aber die zeigt diese Herzenshaltung von Petrus. Er hält es nicht aus, er will hin zu seinem Herrn, er will hin zu Jesus. Jetzt, gleich, sofort, keine Verzögerung, lass mich zu ihm. Wie sieht es bei uns aus? Wollen wir zu Jesus, so schnell wie möglich, ohne Verzögerung? Ich meine damit keine Todessehnsucht auf den Himmel, ja, sondern sehnen wir uns nach dieser Zeit mit Gott? Zeit in der Stille, im Lobpreis, im Gebet, im Hören auf ihn. Nehmen wir uns die Zeit für die Gemeinde, für Kleingruppen, für Dinge, die mich näher zu ihm bringen. Sagen, wann ist endlich wieder, ja, meine Tochter ist heute Morgen aufgestanden und hat gemeint, oh, Papa, endlich wieder Gottesdienst. Ja, die ist aus dem Boot gesprungen, weil sie endlich wieder her wollte. Wie ist es bei uns? Oh, heute Abend nochmal Hauskreis. Na komm. Bringen wir es hinter uns. Gottesdienst, oh, wenn er schnell predigt, sind wir vielleicht um 11:30 schon wieder daheim und können endlich zu den gemütlichen Sachen, zu den schönen Sachen, zu dem, was wirklich zählt, kommen. Wollen wir zu Jesus? Wollen wir zu unserem Herrn? Sehen wir uns nach dieser Begegnung mit ihm? Auch unser Job dann als Gemeinde, euch da Möglichkeiten zu bieten, das so zu machen, dass es richtig Spaß macht, dass es richtig toll ist, diesem Herrn hier zu begegnen. Sehnst du dich nach Gott? Sehnst du dich nach der Begegnung mit ihm, egal wie das bei dir am besten aussieht? Bist du bereit dafür, ins Wasser zu springen, dich nach ihm auszustrecken? Ich will mir der Petrus zum Vorbild nehmen und ich will hin zu Jesus. Das Tolle an Petrus finde ich, dass der so ein Held mit Ecken und Kanten ist. Dass es nicht so eine Strahlegestalt ist, der alles nur richtig und toll macht, sondern dass es auch ganz viele Dinge gibt, die nicht gut gelaufen sind und die die Bibel auch nicht verschweigt. Und da man eben von den Sachen, wenn andere was falsch machen, ja, da kann ich ganz viel lernen, dann muss ich die Fehler nämlich nicht selber machen. Darum gucken wir uns jetzt mal die Fehler von Petrus an und schauen, was wir daraus lernen können. Die erste Geschichte ist sicherlich eine der bekanntesten Geschichten, wenn es um Petrus geht. Er verleugnet Jesus, er leugnet seinen Herrn zu kennen. In Lukas 22 reißt Petrus kurz vor Jesu Verhaftung die Klappe ganz weit auf. Er sagt, Jesus, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Ach was, ich werde für dich in den Tod gehen. Ich folge dir überall hin, überhaupt keine Frage. Dann wird Jesus wirklich verhaftet und Petrus macht seine Worte wahr. Alle anderen Jünger verkriechen sich. Er ist der Einzige, der heimlich hinter Jesus herläuft, der ihm nachschleicht, der bei ihm bleiben will, auch in dieser schweren Zeit, der Einzige. Da kommt sein Heißsporn wieder voll raus, ja, super. Aber dann verlässt ihn der Mut. Ihr kennt die Geschichte. Dreimal wird er angesprochen, dass er doch auch zu diesem Jesus gehört. Einmal ist er mit ihm gesehen worden, einmal wird er an seinem Dialekt erkannt und dreimal verleugnet er. Dreimal gibt er an, den Mann, der ihm alles bedeutet, für den er ins Gefängnis wollte, für den er sterben wollte, überhaupt nicht zu kennen. Und dann kommt einer der bittersten Verse in der Bibel. Jesus dreht sich um und sieht Petrus an. Ich will mir diesen Blick gar nicht vorstellen. Der geht Petrus mitten ins Herz. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Das Krähen des Hahns, das Versagen. Und Petrus geht weg und weint bitterlich. Der heult wie ein Schlosshund. Dieser gestandene Kerl, dieser Draufgänger, dieser mutige Nachfolger heult wie ein kleines Kind, weil er kapiert, das war jetzt gar nichts. Ich habe versagt. Und der Blick Jesu bringt dann alles zum Schmelzen. Petrus, der große Glaubensheld, katastrophal gescheitert. Und das Erste, was wir aus dieser Geschichte für uns heute lernen, lernen wir nicht von Petrus, sondern von Jesus. Nämlich, er geht seinen Weg mit diesem Versager weiter. Er degradiert ihn nicht, er bestraft ihn nicht, sondern er redet mit ihm. Lang und ausführlich, nach seiner Auferstehung, kann man in Johannes 21 nachlesen. Er richtet ihn neu aus, er überträgt ihm trotzdem Verantwortung für die Gemeinde. Ihm, diesem Versager, der bei der ersten Gelegenheit ohne Jesus gleich mal so katastrophal scheitert. So ist Jesus. Und wenn Jesus mit jemandem wie Petrus dann noch was anfangen konnte, dann ja wohl auch mit mir oder mit dir. Jesus braucht keine Superhelden. Jesus braucht noch nicht mal Helden. Jesus braucht Menschen, will Menschen mit Menschen arbeiten, die sich ihm zur Verfügung stellen wollen. Nicht, die alles auf die Reihe kriegen. Wir haben gerade im Glaubensgrundkurs das Thema das Lebenshaus, Jesus Herr sein lassen. Und da kam auch diese Frage, aber wie soll man das denn schaffen? Das kriegt man doch nie hin. Ja, kriegt man nicht hin. Es geht ums Wollen. Es geht darum zu sagen, Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Unfertigsein, mit meinem ganzen Nichts hinkriegen. Aber ich will es für dich probieren. Solche Leute braucht Jesus. Wo ist deine Unzulänglichkeit? Wo ist dein Versagen? Wo ist das, was du nicht auf die Kette kriegst? Komm damit zu Jesus. Er hat noch was damit vor. Und das Zweite, was wir hier lernen, ist, wie wir es nicht machen sollten. In diesem Zusammenhang will ich nicht handeln wie Petrus. Ich will meinen Herrn nicht verleugnen. Ich will zu Jesus stehen, zu meinem Glauben, in jeder Situation meines Lebens. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich verfolgt werde. Ich glaube, niemand kann sagen, wie er reagieren würde, bis er nicht selber in dieser Situation ist. Ich bin letzte Woche in die Predigt über Hiob und das Leid mit Gedanken über verfolgte Christen eingestiegen und was unsere Geschwister da aushalten müssen. Und ich kann die Hand für mich nicht ins Feuer legen. Ich hoffe, dass ich immer und überall zu Jesus stehen werde. Und ich bete, dass ich es auch wirklich tue. Aber niemand kann für sich selbst da garantieren. Aber der erste Schritt ist, diesen Entschluss zu fassen, bevor es soweit ist, bevor wir in die Verlegenheit kommen. Und es müssen ja nicht immer große Verfolgungen sein. Da reichen schon einfache Gespräche im bekannten Familien- oder Kollegenkreis. Was? Du glaubst das wirklich? Ja, ich bin ja auch Christ, aber Jesus, was willst du mit dem? Und dann wird über die Kirche, Gott oder wen auch immer geschimpft. Und dann musst du beschließen, oder noch besser, dann musst du beschlossen haben, wie du da reagieren willst. Ob du einfach deine Klappe hältst und so tust, als würdest du da gar nicht dazugehören. Oder ob du aufstehen willst und sagen, nee, sehe ich anders. Ich gehöre diesem Herrn, ich gehöre diesem Jesus. Es liegt an dir. Und hier würde ich sagen, mach's mal nicht wie Petrus. Die zweite Geschichte, wo was daneben geht, ist ein bisschen komplexer. Da geht es um den sogenannten antiochenischen Zwischenfall zwischen Paulus und Petrus. Und da hat sich Petrus leider auch so gar nicht mit Ruhm bekleckert. Nachzulesen ist dieser Streit aus der Sicht von Paulus in Galater 2. Diesen Monat noch bei Gemeinde liest Bibel, kurz vor Weihnachten am 21.12. Was war da passiert? Petrus hat sich nach der Auferstehung mehr und mehr zu einem Anführer entwickelt, als er eh schon war. Durch ihn geschehen Heilungswunder, Totenauferweckungen, Tausende bekehren sich. Er ist total bereit, sich von Gott führen und korrigieren zu lassen. In Apostelgeschichte 10, die Geschichte haben wir uns auf unserer Gemeindefreizeit im Mai angeguckt, hat er diese Vision, wo so ein Tischtuch vom Himmel kommt mit unreinen Tieren und Petrus lässt sich von Gott in das Haus von Cornelius führen, wo zum ersten Mal Heiden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und Petrus schnallt, das hat er gemeint. Das Evangelium gilt echt allen Menschen, nicht nur den Juden. Wahnsinn, super toll. Und zu dieser sehr unpopulären Meinung, dass tatsächlich Gott auch zu den Heiden, also zu uns gekommen sein könnte, steht Petrus gegenüber den anderen Aposteln und setzt das mit Paulus zusammen im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, auch durch. Heiden können Christen werden, ohne den Umweg übers Judentum zu gehen. Dann reist Petrus nach Antiochia und trifft sich mit den Christen dort. Und das ist die erste Gemeinde, die fast flächendeckend aus Heidenchristen besteht. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er ist mit ihnen, alles ganz normal. Für uns. Es ist ja selbstverständlich, dass ich mit meinen Geschwistern essen kann. Für die Juden damals war das undenkbar. Man hat sich nicht mit Heiden an einen Tisch gesetzt. Man hat noch nicht mal dasselbe Haus betreten. Geschweige denn, sich mit denen an einen Tisch zu setzen, mit denen zu essen. Das geht nicht. Aber Petrus ist hier von Gott verändert und setzt sich zu diesen Menschen, hat Gemeinschaft mit ihnen. Ganz im Sinne von dem, was Jesus ihm klargemacht hat, mit diesem Tischtuch. Super Sache. Aber dann geht's schief. Eine Gruppe der führenden Judenchristen aus Jerusalem besucht die Gemeinde und Petrus verändert sein Verhalten radikal. Er sondert sich von den Heidenchristen ab. Er isst nicht mehr mit ihnen, er hat keine Gemeinschaft mehr mit ihnen. Er beugt sich dem Druck der Gruppe und setzt nicht mehr das um, was er als richtig erkannt hat. Das klingt jetzt für uns nicht ganz nett. Für Paulus ist das die absolute Katastrophe. Für Paulus ist klar, er verleugnet damit das Evangelium. Er verleugnet damit eigentlich sogar Jesus, weil er nicht das tut, was Gott ihm gezeigt hat. Er gehorcht den Menschen mehr als Gott. Und hier lernen wir, dass es für Christen eben nicht nur immer bergauf geht. Könnte man ja denken, wenn man die Apostelgeschichte so liest, Petrus war vorher schon klasse, aber dann geht das Ding so richtig durch die Decke. Ja, Wunder passieren, Tausende kommen durch seine Predigt zum Glauben, zusammen mit dem Heiligen Geist von Höhenflug zu Höhenflug, super Sache. Könnte so sein. Aber wir sehen hier, dass es nicht so ist. Auch dieser unfassbar hingegebene, begeisterte, vertrauensvolle, erfahrene Gottesmann macht Fehler. Bei ihm ist die Menschenfurcht größer als die Gottesfurcht. Wir lernen hier am Beispiel von Petrus, dass auch Christen versagen. Auch begeisterte, engagierte Christen. Rechnest du damit, dass du versagen wirst? Auf welchem Gebiet auch immer? Ist dir bewusst, dass du auch als Christ, erfüllt vom Heiligen Geist, voll brennendem Eifer für Gott scheitern wirst? Nicht nur vielleicht, sondern sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn du nicht deutlich weiter bist als Petrus, dann wird das kommen. Immer wieder. Und das ist kein Grund aufzugeben. Denn unser Gott ist treu. Und schaut euch an, was Petrus trotz seines Scheiterns für Gott reißen konnte. Und das zweite ist dann wieder der konkrete Fall hier. Ich hatte es gerade eben schon gesagt. Petrus setzt hier seine Menschenfurcht über die Gottesfurcht. Das, was Menschen über ihn denken, war Petrus wichtiger als Gottes Gedanken über ihn. Sein Ansehen bei den Menschen hat ihm mehr bedeutet als der Wille Gottes. Und ich befürchte, dass Petrus hier in eine zutiefst menschliche Falle getappt ist. Eine Falle, die sich auch uns immer wieder stellt. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach zwischenmenschlicher Sicherheit. Das ist bei jedem Menschen so. Wir wollen gemocht werden, geachtet, anerkannt. Und dieses Bedürfnis steht manchmal den Ansprüchen Gottes entgegen. Dem Anspruch, dass er das Recht hat, unsere Sicht der Dinge und unser Verhalten bestimmen zu dürfen. Und hier könnte man jetzt ganz viele Beispiele bringen, aber ich will den Ball euch zuspielen. Wo ist es dir wichtiger, den Menschen zu gefallen oder nicht anzuecken, als Gottes Willen zu tun? Denn auch hier gilt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt dazu, nicht selber in diese Falle zu tappen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich uns noch so ein kleines bisschen den Horizont öffnen. Ich möchte euch zeigen, wie sich ein Mensch wie Petrus durch die Beziehung zu Gott verändern kann. Ich möchte es nur anreißen und euch dann Mut machen, selber auf die Suche nach Veränderungspotenzial in eurem Glaubensleben zu gehen. Die eine Geschichte habe ich gerade eben schon erzählt. Petrus verleugnet seinen Herrn. Und zwar nicht unter Verfolgung, nicht unter Folter, nicht unter Androhung des Todes, sondern einfach vor ein paar Waschweibern. Die gesagt haben, warst du auch dabei? Nein. Da war keine Gefahr für sein Leib und Leben, nichts. Ziemlich traurige Geschichte. Dann, einige Wochen später, heilt Petrus einen Gelähmten im Tempel. Und er wird dafür vor den Hohen Rat gestellt. Vor das Gremium, was kurz vorher den Tod seines Herrn beschlossen und durchgezogen hat. Und wir erleben einen völlig anderen Petrus. Unerschrocken steht er für seinen Glauben ein, beantwortet den Befehl, nicht mehr von Jesus zu reden, mit den Worten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und wir können nicht von dem schweigen, was wir gesehen und erlebt haben. Er bekennt, dass es außer in Jesus kein Heil geben kann. Er bietet der kompletten politischen und religiösen Elite seines Volkes die Stirn. Und nicht nur das, er und die Apostel werden für seine Rede auch noch verprügelt und gehen fröhlich und dankbar nach Hause, dass sie für Jesus leiden durften. Wie schön. Hallo? Was ist denn da passiert? Ist das echt derselbe Mensch? Vor ein paar Wochen noch Schiss vor ein paar Waschweibern und jetzt mutig der gesamten politischen Elite die Stirn bieten. Ja, aber er hat mindestens zwei Dinge erlebt, die ihn komplett verändert haben. Erstens die Begegnung mit dem Auferstandenen. In Johannes 21 wird berichtet, dass sich Jesus ganz viel Zeit für ein Einzelgespräch mit Petrus nimmt. Er wertet sein Scheitern mit ihm aus, er spricht ihm neuen Mut zu, er beauftragt ihn. Eine wunderschöne Geschichte. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen verändert Petrus wahrscheinlich mehr als die ganzen Gespräche mit Jesus vorher. Und das Zweite, der Heilige Geist nimmt Besitz von Petrus. Gott zieht in Petrus ein, er wohnt in ihn und er verändert ihn von innen heraus. Er gibt ihm Worte, er gibt ihm Mut, er stärkt und verändert ihn. Und damit erfüllt sich was, was Jesus seinen Jüngern in Lukas 12, 11 und 12 gesagt hat. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt euch nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Vor dem Heiligen Geist kriegt er den Mund noch nicht mal vor den Knechten und Mägden auf. Mit dem Heiligen Geist redet er die kompletten religiöse Führung in Grund und Boden. Und das gilt auch für uns. Veränderung ist möglich. Wachstum ist möglich. Durch Gott werden wir zu neuen Menschen. Nicht nur bei unserer Bekehrung, sondern auch während unseres Lebens mit Jesus. Und das durch zwei Dinge. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen und dadurch, dass der Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben einnimmt. Und damit liegt der Ball bei dir. Willst du Veränderung? Und wenn ja, bist du bereit, diese Schritte zu gehen? Nimmst du dir Zeit für die Begegnung mit Jesus? Bist du bereit, dich auf ihn einzulassen? Und willst du dem Geist Gottes mehr Raum in deinem Leben zur Verfügung stellen? Willst du ihn einladen, dich mehr auszufüllen? Wir singen jetzt gleich ein Lied. Das ist mein König, das passt sehr gut. Aber vor diesem Lied nehmen wir uns nochmal eine Minute der Stille. Beantworte diese Fragen für dich jetzt und nicht erst nach dem Kaffee trinken. Überleg dir, ob du das willst, ob du dem Auferstandenen begegnen willst, ob du dich vom Heiligen Geist mehr ausfüllen lassen möchtest. Sag es ihm. Wenn du merkst, braucht da Hilfe, die Leute mit den Smiley-Buttons sind da, ich bin da, die Musiker sind da, könnten von euch angesprochen werden. Aber nutz diese Zeit jetzt für dich und für Jesus.